Die Banker fragten Larry, ob er an Amazon verkaufen würde, und er sagte, ja, ich glaube schon. Ich war erneut schockiert. An einen ihrer Konkurrenten verkaufen? Es fühlte sich an wie ein weiterer Schlag ins Gesicht. Während die Verhandlungen fortgesetzt wurden, hielt ich mein Wort. Ich verließ Nest, verließ unsere Ehe. Sie sagten, sie wollten die Scheidung, also gab ich ihnen die Scheidung. Und dann, Monate nach meinem Weggang, änderte Google seine Meinung. Schon wieder. Sie beschlossen, Nest jetzt doch nicht zu verkaufen. Genau genommen entschieden sie, dass Nest als Bestandteil von Google bessere Dienste leistet, als wenn es mit den anderen Vorhaben von Alphabet in einen Topf geworfen würde. Und Nest wurde wieder aufgenommen. Das war die Strategie des Tages. Bei Google mitmachen, Google verlassen, bei Google mitmachen. Und die ganze Zeit musste die Führung von Nest sich vor die Beschäftigten hinstellen und ihnen versprechen, dass alles ganz toll werden würde. Doch es ließ sich nicht leugnen, dass dieses Hin und Her schmerzlich war. Für unsere Kunden, für das Team, für ihre Familien. Die Führungsebene schien unsere Mitarbeiter und die Arbeit, die sie zu leisten versuchten, völlig zu missachten. Letztlich, als Nest 2018 wieder von Google aufgesaugt wurde, machten sie mit den Reduktionen von 10-15% weiter, die ich bereits 2015 vorgeschlagen hatte. Die Rückkehr zum Mutterschiff eliminierte auch die Gemeinkosten von Alphabet, diese zusätzlichen 150.000 US-Dollar pro Beschäftigten, und die Unmengen an Steuern und höheren Gebühren. Plötzlich schien Nest wieder ein prima Investment zu sein. Ich kann das nicht erklären. So wie ich nie ihre wahren Gründe für den Verkauf von Nest erfahren habe, erhielt ich auch nie eine Erklärung dafür, warum sie Nest dann doch behielten. Vielleicht ließ die Tatsache, dass Amazon Interesse zeigte, Larry erkennen, dass Nest doch ein wertvolles Wirtschaftsgut war. Vielleicht war das Ganze ein ausgeklügeltes Feiglingsspiel, um mich zum Ausstieg zu bringen und die Kosten zu verringern. Vielleicht hatten sie von vornherein keinen richtigen Plan und das alles passierte aus der Laune irgendeines Vorstandsmitglieds heraus. Sie würden sich wundern, wie oft das der Grund für wesentliche Veränderungen ist. Die Leute haben eine Vorstellung davon, wie es ist, ein Geschäftsführer oder CEO oder der Leiter einer großen Geschäftseinheit zu sein. Sie nehmen an, dass auf dieser Ebene jeder genügend Erfahrung und Wissen hat, um wenigstens den Anschein zu erwecken, dass er weiß, was er tut. Sie gehen davon aus, dass es Umsicht gibt und Strategie und langfristiges Denken und vernünftige Abkommen, die mit festem Händedruck besiegelt werden. Aber manchmal ist es eher wie an der Highschool, manchmal ist es wie im Kindergarten. So war es auch, als ich bei Philips erstmals auf die C-Ebene aufstieg und als ich VP bei Apple wurde und als ich CEO von Nest war und als ich in die Führungsriege von Google eintrat. All diese Tätigkeiten fühlten sich vollkommen unterschiedlich an, doch im Kern waren die Verantwortlichkeiten dieselben. Es ging stets nicht so sehr darum, was man machte, als vielmehr darum, mit wem man es machte. Als CEO verbringen sie praktisch ihre gesamte Zeit mit den Problemen anderer und der Kommunikation. Sie versuchen, sich durch ein kompliziertes Netz von beruflichen Beziehungen und Intrigen zu kämpfen, auf ihren Vorstand zu hören und ihn zugleich zu ignorieren. Ihre Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten, Firmen aufzukaufen oder ihre eigene zu verkaufen, sich den Respekt der Leute zu erhalten, während sie unaufhörlich sich selbst und das Team dazu antreiben, etwas Großes zu schaffen, obwohl sie kaum mehr die Zeit haben, darüber nachzudenken, was das eigentlich sein soll. Es ist ein extrem seltsamer Job. Wenn Sie also den Gipfel des Unternehmensberges erklommen haben und sich nun mit Erfrierungen und Sauerstoffmangel fragen, wann der Sherpa endlich kommt, kann ich Ihnen einige der Dinge erzählen, die ich gelernt habe.